Das Ohr am Netz, der Eco-Podcast mit Sidonie Krug und Sven Oswald.
Hallo und herzlich willkommen zum Ohr am Netz. Hi Sidonie, wie geht's dir?
Hallo zusammen, hallo Sven, bei mir ist alles gut, bei dir hoffentlich auch.
Soweit ja, aber seit Tagen heute mal wieder so ein richtiger Regentag. Hat man lange nicht gesehen und irgendwie habe ich einen kurzen. Also im Garten, irgendwas hat bei mir einen Kurzschluss verursacht, hier ist eine Sicherung draußen, ich kriege die bei Regen nicht wieder rein.
Jetzt funktioniert der smarte Rasenmäher nicht mehr.
Also ohne Quatsch, genau an dem Stromkreis hängt der dran, der findet seinen Draht nicht. Aber bei Regen würde ich ihn eh nicht in die Spur schicken. Das ist aber gar nicht schlimm. Wir haben ein ganz anderes Thema als Regen oder digitaler Rasenmäher. Wir kümmern uns in der heutigen Folge um die Digitalisierung des Arbeitsmarktes, was die bringt, wie weit die vorangeschritten ist, wo vielleicht Risiken liegen. Aber bevor wir das tun, gibt es natürlich wie immer erstmal ein paar Neuigkeiten aus der digitalen Welt.
Kurz und kompakt. Neues aus der digitalen Welt.
Fachkräftemangel, ein Riesenthema, auch in der Folge heute natürlich, wenn es um die Digitalisierung des Arbeitsmarktes geht. Wo kriegen wir die richtigen qualifizierten Leute her? Naja, das Ausland wäre eine Möglichkeit, wenn man ihnen das nach Deutschland kommen irgendwie ein bisschen leichter machen würde. Also sie A, ködern kann und sagen kann, hey, hier ist toll zu arbeiten, hier kannst du gutes Geld verdienen und wir lassen dich sogar rein und lassen dich hier arbeiten. Die Ampelkoalition hat sich auf ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz geeinigt. Der Bundestag hat es bereits entschieden. Das Ergebnis: Gesetzentwurf 20-6500 zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung. Ja, jetzt kommen noch ganz viele komische Zahlen, aber es geht darum, dass ein Bleiberecht für Asylbewerberinnen und Asylbewerber zum Zweck der Arbeit bei existenzsicherndem Jobangebot möglich gemacht werden soll. Dann geht es um eine Chancenkarte für Menschen, die einen Job in Deutschland gefunden haben und somit eine Perspektive zum Bleiben erhalten. Es gibt noch viele weitere Punkte. Es gibt eine Mindesteinkommens Grenze für Arbeitszuwanderung. Über die Blue Card soll auf ungefähr 3.500 Euro brutto monatlich gesenkt werden. Das heißt also, man kann die auch erstmal günstiger einstellen, die da kommen. Und außerdem sollen IT-Fachkräfte künftig auch ohne Hochschulabschluss nach Deutschland kommen können, wenn sie bestimmte Qualifikationen nachweisen. Das macht natürlich totalen Sinn, weil was nützt ein abgeschlossenes Studium, was in Deutschland ja sowieso nicht anerkannt wird, wenn die Leute aber genau das können, was wir hier brauchen. Also insofern könnte das helfen, dass es in Zukunft einfacher wird, Fachkräfte aus dem Ausland anzuwerben.
Ja, und bei noch einem weiteren Thema hat sich die Ampel jetzt endlich geeinigt, und zwar bei unserem Dauerbrenner-Thema digitale Verwaltung. Und zwar gibt es hier jetzt endlich eine Einigung bei dem sogenannten Gesetz zur Registermodernisierung. Das sieht im Grunde vor, dass öffentliche Verwaltungen ihre Register zusammenführen. Und das ist eine wichtige Voraussetzung dafür, dass wir eben nicht bei jedem Verwaltungsvorgang und bei jedem Behördengang immer wieder neu unsere ganzen Daten angeben müssen. Ja, also das wird vieles vereinfachen. Das Gesetz sieht eben auch die Einführung eines zentralen Identifiers für alle BürgerInnen dann vor. Auf Grundlage der Steuer-ID soll das funktionieren. Und in diesem Paket ist das einfach eine ganz wichtige Voraussetzung, dass zum Beispiel eben auch das Online-Zugangsgesetz, was ja eben die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen in Deutschland, in Bund und Ländern vorantreiben soll, letztlich dann eben auch funktionieren kann, weil es eben essentiell ist, dass geregelt wird, wann, wo, welche Daten sozusagen liegen und wie die miteinander verknüpft werden. Und hier wurde lange diskutiert, jetzt gibt es eine Einigung, das Ganze muss nur noch durch den Bundestag, das passiert jetzt hoffentlich schnell, sodass es hier bei dem Thema auch endlich mal vorwärts geht.
Endlich mal den Fuß von der Bremse nehmen sozusagen. Genau. Machen viele von euch jetzt bestimmt auch, denn die großen Ferien haben zumindest in Teilen der Bundesrepublik schon begonnen. Alle anderen Bundesländer stehen in den Startlöchern. Es geht richtig los und passend zur Feriensaison hat der Eco mit Sivan eine Umfrage gestartet, nämlich die Frage, nutzten Sie im Urlaub Online-Dienste? Und die Antwort war, 70,6% der Deutschen tun das. 61,7% der Befragten verwenden Wetter-Apps zum Beispiel. Klar, macht ja total Sinn, wenn man sich nicht so richtig auskennt, in irgendeiner Urlaubsregion zu gucken, wie da das Wetter so wird oder was es bedeutet, wenn sich da eine große Wolke auftürmt. 33,1% nutzen Navigation für Fußwege, also das sind wahrscheinlich die Wanderer unter euch. Übersetzungs-Apps im Ausland werden auch immer beliebter. Ich meine, mittlerweile funktionieren die richtig gut, 31,3%. Und ja, es gibt auch noch ein paar andere nützliche Apps und digitale Dienste im Urlaub und da haben sich die Kolleginnen und Kollegen aus der Eco-Redaktion mal ein paar Gedanken gemacht und ein paar nützliche Tipps zusammengefasst. zusammengestellt. Ich würde sagen, wir packen da den Link einfach in die Shownotes, weil warum nicht noch ein bisschen digital inspiriert werden, wenn man schon im Urlaub unterwegs ist.
Ja, vom Thema Urlaub zurück zum Thema Arbeit. Was für eine Überleitung. Sven hat es schon gesagt am Anfang, wir wollen heute sprechen über die Digitalisierung des Arbeitsmarktes. Und ich denke, ja, dass unsere Arbeitswelt immer digitaler wird, das ist fast schon ein No-Brainer. Das erfahren wir ja alle am eigenen Leib sozusagen jeden Tag. Gerade Corona hat diesen ganzen Prozess natürlich noch ordentlich beschleunigt. Und ja, wir wollen heute also ein bisschen schauen, wie verändert sich denn der gesamte Arbeitsmarkt durch neue Technologien wie zum Beispiel KI? Wo sind da Chancen, Herausforderungen? Worüber müssen wir diskutieren? Und so weiter.
Ja, und um uns erstmal ins Thema reinholen zu lassen, gibt es natürlich auch in dieser Folge ein kurz zusammengefasst.
Das Ohr am Netz. Kurz zusammengefasst.
Automatisierung, Industrie 4.0 und künstliche Intelligenz. Die Digitalisierung verändert den Arbeitsmarkt in einem rasanten Tempo. Durch die Corona-Pandemie hat dieser Prozess an Fahrt aufgenommen. Derzeit gewinnen besonders technologische Innovationen wie KI an Bedeutung, denn sie können unter anderem dabei helfen, Herausforderungen wie dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken und Beschäftigte bei ihren Aufgaben zu unterstützen. Außerdem kann die Automatisierung von Arbeitsprozessen die allgemeine Produktivität und Effizienz steigern. Laut einer Digitalisierungsumfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer nutzt bereits heute fast jedes siebte Unternehmen KI. Rund 23% der Unternehmen sehen vor, die Technologie innerhalb der nächsten 3 Jahre einzuführen. Allerdings lösten insbesondere die jüngsten Entwicklungen um KI eine Debatte um die Zukunft der Arbeitswelt und bestimmter Berufsgruppen aus. So fürchten viele Beschäftigte um das Fortbestehen ihres Jobs. Laut einer Studie der Boston Consulting Group gehen 40% der Befragten davon aus, dass ihr Arbeitsplatz aufgrund von KI in Zukunft nicht mehr bestehen wird. Die Politik, Ausbildungsstätten und Unternehmen reagieren auf diese Entwicklung. So arbeitet die Europäische Union derzeit an einem AI-Act zur Regulierung von KI und die Bundesregierung passt Gesetze zur Einwanderung von Fachkräften an oder arbeitet unter anderem an einem Gesetzentwurf, der das Recht auf Homeoffice beinhaltet. Außerdem bieten viele Firmen, Bildungseinrichtungen und staatliche Institutionen Ressourcen zur Fort- und Weiterbildung an. Der Trend zum lebenslangen Lernen zeichnet sich klar ab. Mit den Veränderungen durch die Digitalisierung ergeben sich auch zahlreiche Chancen. Neue Jobs entstehen, innovative Technologien können Beschäftigte in vielen Aufgabenbereichen unterstützen und flexiblere Arbeitsmodelle wie New Work oder Homeoffice werden immer mehr zur gängigen Praxis. Die Digitalisierung des Arbeitsmarktes ist unaufhaltsam. Es liegt letztendlich in der Verantwortung aller Akteure, diesen Prozess mitzugestalten und sich an neue Entwicklungen anzupassen.
So sieht's also aktuell aus mit der Digitalisierung im Arbeitsmarkt. Wir werden mit vielen Expertinnen und Experten in dieser Folge reden, sogar ein bisschen mit mehreren als sonst. Also nehmt euch ein bisschen mehr Zeit für diese Ausgabe. Aber es wird super spannend und wir legen gleich direkt los mit der Vorstandsvorsitzenden der Bundesagentur für Arbeit, mit der hast du nämlich sprechen können.
Im Gespräch.
Fachkräftemangel, Digitalisierung und Automatisierung stellen den Arbeitsmarkt auf den Kopf. Andrea Nahles ist seit dem 1. August letzten Jahres 2022 Vorstandsvorsitzende der Bundesagentur für Arbeit. Und bei ihrem Amtsantritt hat sie die Dekade der Automatisierung ausgerufen. Mit ihr möchte ich jetzt darüber sprechen, wie sich der Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung wandelt und wie die Bundesagentur für Arbeit mit diesen neuen Anforderungen umgeht. Guten Tag, Frau Nahles. Herzlich willkommen hier beim Ohr am Netz.
Ja, guten Tag auch und schönen Gruß.
Frau Nahles, Sie haben seit Ihrem Antritt ja mehrmals erwähnt, dass es ein Hauptanliegen für Sie ist, dass die Bundesagentur für Arbeit ein Vorreiter ist im Bereich Digitalisierung bzw. digitale Verwaltung. Was haben Sie denn da vor und wie weit sind Sie schon gekommen?
Ja, aber man kann als Kundin oder Kunde der BA vieles mittlerweile, was wir anbieten an Dienstleistungen, auch per Smartphone erledigen. Und wir haben als einzige deutsche Behörde das Online-Zugangsgesetz auch vollumfänglich erfüllt. Und das heißt, wir machen das zunächst einfach mal auch, weil wir mit der Zeit gehen wollen für unsere Kundinnen und Kunden, damit die einfach das, was sie auch in ihrem Alltag gewohnt sind, auch wenn sie mit der öffentlichen Hand in Verbindung kommen, weiter auch auf eine möglichst simple, auf eine möglichst kundenfreundliche Art und Weise auch nutzen können. Das ist unser erstes Motiv. Ne?
Viele Schülerinnen und Schüler machen ja jetzt gerade diesen Sommer ihren Schulabschluss, stehen halt auch vor der Entscheidung, welchen Berufsweg sie einschlagen möchten. Wenn man das jetzt mal so vergleicht mit SchulabgängerInnen vor, sagen wir mal, 10 Jahren, was würden Sie sagen, wie hat die Digitalisierung den Arbeitsmarkt verändert? Welche Herausforderungen gibt es gerade vielleicht beim Berufseinstieg für junge Leute? Welche Anforderungen hat aber eben auch die jüngere Generation, also die Digital Natives sozusagen an den derzeitigen Arbeitsmarkt?
Also wir beobachten schon, dass es nicht die junge Generation gibt. Es gibt einige, die gar nicht mehr den Umweg über die Bundesagenturen unsere Berufsberatung machen. Die vermitteln sich selbst, die sind da sehr fit. Und es gibt aber auch andere, wo man nicht automatisch sagen kann, dass sie Digital Native sind, sondern dass es auch, was die digitale Welt angeht, durchaus Unterschiede gibt und eine gewisse Polarisierung auch bei den jungen Leuten. Und insoweit würden wir auch nie so weit gehen, dass wir sagen, wir machen alles nur noch digital, sondern wir wollen durchaus auch in der Region präsent sein. Wer Beratung braucht, der bekommt die auch persönlich. Also ich glaube, das ist wichtig. Mhm. Und nichtsdestotrotz, ne, ist es natürlich klar, dass wir einfach auch Stellenangebote, also wir entwickeln unsere eigene Börse, Stellenbörse auch weiter, auch Richtung KI. Das ist schon wichtig für uns. Wir sind ja auch selber große Arbeitgeber und wir versuchen auch unsere Angebote auf Facebook, auf diversen Online-Kanälen zu machen, die versuche, die junge Leute auch mit der Sprache, die sie jetzt sprechen, auch anzusprechen. Nichtsdestotrotz ist vor allem wichtig zu zeigen, dass junge Leute, wenn sie heute sich da auf Veränderungen einstellen müssen, also was man in der Ausbildung ist immer noch die beste Grundlage, absolut, aber eben diese Geschwindigkeit, mit der sich auch Sachen verändern, ich glaube, ist das auch wichtig, dass man da einfach mitgeht und deutlich macht, dass man eben am besten immer auch über Online-Tools und anderes sich in der Arbeitswelt weiter qualifiziert.
Und haben Sie selber schon das Stichwort KI genannt? Digitale Transformation von Arbeit bedeutet ja unter anderem auch, dass Prozesse eben zunehmend automatisiert werden, zum Beispiel eben durch KI-basierte Anwendungen. Wie bewerten Sie denn diese Entwicklung? Wo sehen Sie da Chancen und Risiken und was leiten Sie daraus für Ihre eigene Arbeit oder beziehungsweise die Arbeit der Bundesagentur ab?
Ja, zunächst mal brauchen wir KI-basierte Technologie. Das sehe ich als eine Antwort auf den Fachkräftemangel, den wir selber als Behörde auch haben. Wir haben 112.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir werden in den nächsten 10 Jahren 40.000 durch Ruhestand und Fluktuation verlieren. Und wir werden, das ist jedenfalls unsere Einschätzung, die nicht alle rekrutieren können wieder auf dem Arbeitsmarkt. Also machen wir Demografie und Automatisierung in einem Atemzug. Also Demografie küsst Automatisierung, wie ich immer zu sagen pflege. Wir brauchen also, um die Menschen, die wir verlieren, also mit weniger Leuten dieselbe Leistung zu bringen, vielleicht sogar eine bessere für den Kunden, brauchen wir eben auch eine Automatisierung. Das bedeutet jetzt konkret, dass wir unsere gesamten Prozesse angucken, unsere Potenziale angucken. Wo können wir das machen? Zum Beispiel, wenn wir Leistungen auszahlen, Kindergeld zahlen wir aus, wir zahlen Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld, Arbeitslosengeld aus. Gerade in diesem Leistungsauszahlungsbereich können wir sicherlich vieles KI-basiert vereinfachen und auch mit weniger Leuten dann bearbeiten. Und insoweit betreibt die BA selber eine Automatisierungsstrategie, nicht etwa, weil wir Leute entlassen wollen, damit das sehr deutlich ist, nicht mit dem Rotstift, sondern weil wir die Leute, die wir sowieso nicht mehr haben, ersetzen müssen. Ja. Und insoweit ist es eine Teilantwort auch auf diesen Fachkräftemangel. Mhm. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Bundesagentur für Arbeit, sondern es gilt auch für viele andere. Wir haben uns deswegen in einer Initiative zusammengeschlossen, Human-Friendly Automation, wo private Unternehmen, die Rentenversicherung, aber auch RWE und andere eben genau mit diesem Impetus, wir machen nicht Automatisierung mit dem Rohschiff, sondern wir wollen uns auch einen Kodex geben, einen ethischen, wo wir wollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch mitnehmen auf diese Reise. Da haben wir uns also zusammengeschlossen, um einfach auch diese Schwarz-Weiß-Diskussion zu KI und Automatisierung ein Stück weit zu überwinden. Ja. Mhm. Also wir wollen da auch mitspielen und mitgestalten, was diese Frage angeht. Na, das ist kein blinder Technikbegeisterung, aber durchaus auch keine Verteufelung der neuen Möglichkeiten.
Können Sie da vielleicht mal ein paar Aspekte nennen, diese Human-Friendly Automation, was das konkret bedeutet und worauf Sie da achten, auch in dem Ethikkodex?
Ja, also wir sagen halt, wir machen keine Automatisierung, um Leute zu entlassen. Es können natürlich nicht alle mitgehen. Wir alle, die bei uns mitmachen, verpflichten sich halt dazu, dass der Punkt ist, ja. Wir machen zweitens, das hat was mit Qualifizierung und Vorbereitung und Mitnehmen der eigenen Leute, auch Ängste aktiv anzusprechen und die Ängste auch abzubauen im Dialog. Das sind für uns zwei wesentliche Elemente dieser Human-Friendly Automation-Initiative. Und es ist halt auch so, dass wir, wenn wir was Neues einführen, für uns auch selbstverständlich ist, dass das natürlich auch mitbestimmt wird, also Personalrat einbezogen wird. Beispielsweise nutzen wir jetzt auch schon Chatbots. Wir haben 165.000 Anrufe pro Tag, müssen Sie sich vorstellen. Und unser Service Center, das ist 100% BA intern, ist einfach auch froh, wenn Sie bestimmte Standardanfragen darüber auch abwickeln können. Das kommt nicht von alleine, sondern da muss man wirklich auch die Technik erklären, verstehen. Mhm. Also ich glaube, da ist auch wichtig, dass viel Kommunikationsarbeit gemacht wird. Und das ist so ein bisschen der Spirit dieser Human-Friendly Automation-Initiative.
Nun haben Sie ja schon gesagt, Automatisierung und KI ist etwas, was eben vielen ArbeitnehmerInnen auch Angst macht. Ein Aspekt ist jetzt dieser Human-Friendly Automation, was Sie genannt haben, um diesen Ängsten so ein bisschen zu begegnen. Wie war das bei Ihnen im Haus? Also ich meine, Sie haben eine digitale Dekade, eine Dekade der Automation ausgerufen. Sind Sie da auch auf Skepsis gestoßen oder vielleicht Ängste? Und wie sind Sie da umgegangen mit im eigenen Haus?
Also eigentlich war ich darauf eingestellt, dass es Riesendiskussionen auslöst. Hm. Aber so war das gar nicht, sondern es gab so ein gewisse Grundakzeptanz schon dafür. Man versteht das schon. Ich sage aber auch, wir hatten jetzt einen Führungskongress mit unseren Agenturchefs und Jobcenter-Chefinnen und Chefs vor ein paar Monaten und hatten dann auch mal ChatGPT vorgestellt und was das eigentlich bedeutet. Und das hat natürlich schon viel Nachdenklichkeit ausgelöst, weil natürlich dann klar wurde, da sind jetzt auch wir betroffen, die Anzugträgerinnen und Träger, die Akademikerinnen und Akademiker. Das ist jetzt nicht mehr der Industriearbeiter, der durch einen Roboter ersetzt wird. Und das hat natürlich sehr viele Debatten ausgelöst, aber nicht, dass sich die Leute dagegen verschlossen hätten. Das fand ich ganz interessant. Da war ich eigentlich auch sehr erfreut über meine Organisation, dass sie damit pragmatisch, vielleicht so ein bisschen tastend, ne? Also noch nicht so, das war jetzt keine Begeisterungswelle, wenn ich Dekade der Automatisierung sage, aber es war auch trotzdem Offenheit da, sich auf die Sache auch einzulassen. Und dafür bin ich dankbar. Und das müssen wir halt auch erhalten, indem wir eben die einzelnen Schritte, die wir da gehen müssen, transparent machen, mit den Kolleginnen und Kollegen darüber diskutieren. Und das ist unser Ansatz, wie wir das auch weiter vorantreiben wollen.
Stichwort Fachkräftemangel haben Sie ja auch schon genannt. Das ist ja etwas, womit sich viele Organisationen, Unternehmen gerade beschäftigen, was viele betrifft. Wie geht die Arbeitsagentur auf diese Herausforderung ein? Also ich meine, es ändern sich ja auch viele Berufsprofile jetzt gerade durch KI, aber auch durch die Digitalisierung insgesamt. Fördern Sie da Weiterbildung oder ändern Sie dadurch irgendwie irgendwas in Ihrer Beratung auch für Arbeitssuchende?
Also es gibt einen ziemlich großen Orientierungsbedarf. Alle wissen ja, dass wir uns verändern müssen. Aber wie soll es jetzt genau vonstatten gehen? Das ist oft etwas, was wir uns zusammen erarbeiten in den Regionen. Wir haben jetzt zum Beispiel in Niedersachsen Transformationslotsen mit dem Arbeitgeberverband des Landes Niedersachsen ausgebildet. Das sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit anderen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern über diese Veränderungen und Transformationen im eigenen Betrieb sprechen und dann Qualifizierungsbedarfe auch ermitteln. Und dann können wir das auch mitfinanzieren. Und die Qualifizierung für Menschen, die in Beschäftigung sind, ist jetzt bei uns in den letzten Monaten um 12% gewachsen. Also der Bedarf wächst offensichtlich. Mhm. Also das machen wir systematisch und versuchen da wirklich mit der Zeit zu gehen. Auf der anderen Seite, wenn man wirklich auch nochmal so eine Diskussion noch anstoßen will, da hat das Forschungsinstitut der BA, das Institut für Arbeit und Berufsforschung, IAB, einen sogenannten Futuromaten entwickelt. Den kann man also im Internet sich angucken. Da kann man mal seinen eigenen Beruf eingeben. Und dann wird dann ausgespuckt das Substituierungspotenzial.
Okay.
Bei einer Kassiererin kommt dann zum Beispiel 100% raus. Ist also rein theoretisch zu 100% substituierbar. Ob das dann gemacht wird, ist eine ganz andere Sache. Aber auch bei mir, Leitung einer Behörde.
Ich wollte gerade fragen, haben Sie Ihren Beruf schon mal eingegeben?
56% Substituierungspotenzial.
Okay.
Trotzdem glaube ich immer noch, dass es irgendwie eine Leitung der Bundesagentur auch noch in absehbarer Zeit geben wird. Also dieses Substituierungspotenzial beschreibt eigentlich eher die Veränderungsdynamik in diesen Berufen. Ja. Das heißt nicht automatisch, dass die Berufe da wegfallen. Wir haben das auch nicht nach Berufen eingeteilt, sondern die Berufe in Tätigkeiten zerlegt. Und je nachdem, wie viele Tätigkeiten dann automatisiert werden können oder durch KI ersetzt werden können, wird dann das Substituierungspotenzial ermittelt. Das ist aber nur eine Annäherung und das ist auch nur eine Diskussionsmöglichkeit mal, um zu gucken, was bedeutet das eigentlich. Und ich finde das ganz interessant, da kommt man immer ganz gut ins Gespräch und man muss ja über diese Veränderung reden ohne da immer nur über Schreckgespenste zu reden.
Letzte Frage, vielleicht zum Schluss ein bisschen Blick in die Zukunft. Sie haben es ja erwähnt, Sie sind ja schon wahnsinnig weit mit der Bundesagentur für Arbeit, ne? Als eine der wenigen Behörden in Deutschland, muss man ja sagen, über 70% Ihrer Angebote digital, Online-Zugangsgesetz umgesetzt oder fast umgesetzt. Was haben Sie denn jetzt überhaupt noch für Ziele? Also was kommt denn jetzt die nächsten Jahre noch? Worauf stellen Sie sich ein und wo liegen so Ihre Prioritäten bei der weiteren Digitalisierung?
Also zunächst mal ist das, was nach vorne für die Kunden jetzt digital zugänglich ist, nach innen für unsere Mitarbeiterinnen oft noch mit Medienbrüchen versehen. Das heißt, die müssen dann die PDF doch nochmal öffnen, einspeisen in unsere E-Akte. Die BA hat schon seit über 10 Jahren eine E-Akte. Das ist aber nicht immer alles durchgängig kompatibel. Also wir müssen auch noch innen die Automatisierung und die Digitalisierung noch weiter treiben. Das Zweite ist natürlich, dass wir wirklich unsere Prozesse verändern müssen. Man kann nur automatisieren, wenn man die Prozesse, die dahinter liegt, auch schlichtweg und ergreifend optimiert. Da ist also für uns eine große Reorganisation eigentlich mit verbunden nach innen, von einer Organisation, die nach Zuständigkeiten und Fachbereichen orientiert ist, in eine Matrix-Organisation, die für die Automatisierung auch geeignet ist. Das ist nicht wenig, was wir da an Veränderungspotenzial noch haben. Und nicht zuletzt werden wir auch stark behindert. Das heißt, wir können viel mehr, aber wir dürfen nicht. Also ich nehme mal ein Beispiel. Wir wollen Leistungen auszahlen, können da eine Dunkelverarbeitung, also maschinell können wir vieles machen, dürfen wir nicht, weil zurzeit noch ein Vier-Augen-Prinzip bei Leistungsauszahlung durch ein Gesetz vorgeschrieben wird. Ich habe Ihnen ja eben gesagt, wir haben eine BA-App, mobil vom Smartphone, aber das gesetzlich vorgeschriebene Identifikationsverfahren ist extrem aufwendig. Viele Leute brechen dann schon vorher ab, bevor sie die nutzen. Das heißt, es gibt auch noch ganz viele Sachen, die sich in der Gesetzgebung ändern müssen. Beim Datenschutz müssen geklärt werden, damit wirklich unsere Leistungen im öffentlichen Bereich mit all den Sorgfaltspflichten, die wir da dann natürlich auch haben, auch mit Daten, auch wirklich trotzdem in diese neue Zeit überführt werden. Also da haben wir noch eine Menge Arbeit vor uns. Und insoweit, nein, das ist jetzt eigentlich ein guter Einstieg, den wir genommen haben im OZG und mit den ersten Automatisierungsschritten und den ersten vorsichtigen KI-Versuchen. Nicht zuletzt brauchen wir eine Cloud. Also wir haben keine derzeit öffentlich nutzbare Cloud. Demnächst werden aber fast alle Sachen nur noch auf Cloud-basierten Basen überhaupt programmiert werden. Und das sind so die Herausforderungen, wo wir uns auch öffentlich zu Wort melden, auch im Verbund mit anderen, zum Beispiel auch der Rentenversicherung, weil wir sagen, wir wollen da also nicht abgehängt werden. Wir wollen nicht im Technikmuseum landen als öffentliche Verwaltung. Wir wollen gerne auch mit auf der Höhe der Zeit weiter mithalten können und unseren Kundinnen und Kunden bestmöglichen Service bieten.
Ja, vielen Dank. Andrea Nahles, Chefin der Bundesagentur für Arbeit, für Ihre Perspektive auf die Digitalisierung des Arbeitsmarktes und diese Einblicke, wie die Behörde selber mit der Digitalisierung umgeht. Danke Ihnen für die Zeit.
Sehr gerne.
Digitalisierung im Arbeitsmarkt ist ein schönes Thema, aber die beginnt ja relativ früh. Und mit früh meine ich also früh in der Ausbildung. Also nicht nur unbedingt in der Berufsausbildung, sondern vielleicht auch in der Ausbildung der Berufsausbilder, vielleicht sogar noch viel weiter vorne in der Schule. Kannst du dich noch erinnern, Sidonie, wann hast du das erste Mal mit Digitalisierung eine Berührung gehabt in deiner Ausbildungszeit? War das schon in der Schule? Weil bei mir damals war die Informatik der Kurs, das waren echt so die Nerds und da standen 4 total langsame Rechner in der Schule.
Ja, gut, das stimmt ja. In der Schule waren wir so ähnlich ausgestattet. Wir hatten tatsächlich auch einen Informatikraum, aber diese Rechner da drin, ich weiß gar nicht, ob wir sie überhaupt mal eingeschaltet haben. Also das war doch relativ theoretisch. Ansonsten war das eher so, ja, musste man sich da selber so ein bisschen drum kümmern. Ne? Also ich glaube, ich hatte mit 14 dann meinen ersten PC tatsächlich und das war dann alles so Learning by Doing. Ne? Also ich habe mir das mehr oder weniger selber dann beigebracht, wie alle anderen eigentlich auch.
Ich habe von meinem Vater meinen ersten richtigen PC 3 Monate vorm Abitur bekommen. Das war ein ganz blödes Timing, ehrlich gesagt, weil ich war eher nächtelang damit beschäftigt, mit einem Flachbettscanner Fotos einzuscannen und habe mich gewundert, warum die 90 Megabyte groß werden und 2 Drittel meiner Festplatte voll machen. So war das damals. Ja, ich hatte ein Double-Speed-CD-ROM-Laufwerk, was ich aber auf Single-Speed schalten musste, weil sonst ist das irgendwie immer abgeraucht. Also das waren echt noch die guten alten Zeiten. Zum Glück hat sich ja in Sachen Bildung und digitaler Ausbildung in der Berufswelt auch eine ganze Menge getan. Und da hatte ich das große Glück, genau mit dem richtigen Experten sprechen zu dürfen.
Im Gespräch.
Michael Hertel ist Arbeitsbereichsleiter Lehren und Lernen, Berufspersonal beim BIP, beim Bundesinstitut für Berufsbildung. Und auch er ist Teil des Ohrs am Netz, wenn es um die Digitalisierung der Arbeitswelt geht. Darüber freuen wir uns sehr. Hallo, Herr Hertel.
Hallo, Tag, Herr Oswald.
Herr Hertel, eine der Hauptaufgaben des BIP ist ja die Forschung der Berufsausbildung in Deutschland. Was sind denn da die derzeitigen digitalen Trends, die Sie bei der Berufsausbildung und im Arbeitsmarkt erkennen? Gibt es da irgendwie so heiße Sachen, von denen wir wissen sollten?
Also die Digitalisierung entwickelt sich letztendlich zu einem Megatrend, dem kein einzelner Beruf entkommen kann. Ein heißen Trend, oder früher hieß es ja immer, es gibt diese Killer-Applications. Die gibt es natürlich nicht. Aber was man zum Beispiel beobachten kann, dass immer mehr Ausbildungsbetriebe mit digitalen Zwillingen arbeiten können, weil es die Technologie inzwischen hergibt. Also, dass man komplexe technische Systeme virtuell abbilden kann, auch über VR-AR-Technologien, also Brillentechnologien. Letztendlich das Innere einer Maschine beobachten kann. Das ist ja etwas, was ich gar nicht mehr beschreiben kann. Oder dass vernetzte Systeme, vernetzte Produktionsszenarien auch visualisiert werden können. Das ist so ein Trend, der natürlich dann auch von den Ausbildungsbetrieben völlig neue Kenntnisse erfordert, was die Ausbildung angeht, in den einzelnen Berufen. Aber ansonsten würde ich sagen, wir sehen hier einen Trend, der sehr, sehr, sehr sich intensivieren wird. Früher wurde in der Berufsbildungsforschung, oder wir haben immer gesagt, naja, der digitale Wandel führt zu disruptiven Entwicklungen. Was ist das denn? Und jetzt haben wir im letzten Herbst, ich glaube, es war im November letzten Jahres, als ChatGPT freigeschaltet wurde, also diese öffentlich zugängliche Version. Und das kann man schon sagen, das ist so eine disruptive Entwicklung, mit der wir in dieser Form noch gar nicht wissen, wie wir damit leben werden, wie wir damit auch Ausbildung machen können. Denn ich habe inzwischen, sag ich mal, mit Ausbildern und Ausbilderinnen gesprochen, die sind reichlich verdattert. Wie gehen sie damit um? Sie kennen ja ihre Spezies, die Auszubildenden. Es gibt solche und solche, und die sagen, der oder die, die haben mir jetzt einen Text reingereicht. Ich weiß genau, dass diese Person, ja, dieser Schluffi, sag ich jetzt mal, das kommt nicht von dieser Person. Und es ist ganz klar, woher das kommt. Also wie gehe ich einmal damit um? Wie unterscheide ich reale Informationen? Das sind Dinge, die auf uns jetzt völlig neu zukommen. Und wo ich da auch sage, da müssen wir uns neu aufstellen.
Klar, also da müssen wir noch abwarten, was da passiert, weil das betrifft ja nicht nur die Ausbildung, es betrifft ja wirklich alle Bereiche unseres Lebens und natürlich auf dem Arbeitsmarkt auch jeden Job, ganz klar. Bleiben wir mal ganz kurz bei den anderen Trends, die schon so ein bisschen überschaubarer sind. Sie hatten ja digitalen Zwilling erwähnt. Ich kann mich erinnern, ich durfte mal in der Ausbildungsstätte hier in Berlin von Vattenfall eine Schweißnaht machen. Zum Glück nicht in echt. Das hätte echt viel Material gekostet. Die war räudig, muss ich zugeben. Aber ich habe die wirklich mit einer VR-Brille gemacht und dann eben mit einem Gerät in der Hand. Das ist natürlich auch was, was unglaublich hilft, Ressourcen zu sparen und je nach Ausbildungsberuf im Zweifelsfall auch Menschenleben zu retten, ne? Weil ich meine, auch die virtuelle Operation ist ja mittlerweile gang und gäbe eigentlich. Also insofern hilft Digitalisierung da auch so ein bisschen dabei, unseren Fußabdruck zu verbessern?
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir haben also nicht nur im Bereich von den Szenarien, die Sie geschildert haben, sondern auch komplexe Systeme in der Chemieindustrie zum Beispiel. Also ich an eine reale Anlage gehe und dort möglicherweise irgendwas initiiere, was nicht geplant ist, kann ich das in Simulationen in einer virtuellen Umgebung wirklich planen. Ich kann auch dort bewusst Fehler einbauen und sehen, erkennen das meine Auszubildenden, meine Fachkräfte, wie gehen die mit diesem Fehler um in der Simulation. Ja, weil im realen Betrieb sollte ich dann souverän reagieren können. Und sie haben da nicht nur ihr fachliches Know-how, das dann gefragt ist, sondern sie sind dann unter Stress. Ja, dann muss man letztendlich schnell reagieren. Und das kann ich trainieren über Simulationen, wie ich mich verhalte. Auch im Gesundheitsbereich, auch, man kann sagen, auch Tierversuche. Ist ja immer wieder ein Thema bei uns.
Ja, klar.
Und ehe ich jetzt mal ein bisschen lapsig gesagt, zig Tiere da runter quälen muss, kann ich sehr, sehr, sehr viel vorab in Form von Simulationen machen und dort also wirklich einen Schritt weiterkommen. Ne? Im Gesundheitsbereich kann ich die Geschichte zum Beispiel demografische Entwicklung betrifft uns alle. Es gibt inzwischen Exoskelette oder so Anzüge, die ich bei der Ausbildung einsetzen kann und dann spüre ich zum Beispiel als Fachkraft, als Pflegekraft. Ich bewege mich schwerer, das sind so Anzüge, ne, wo, wenn ich mal eine Treppe steigen muss, dann kann ich nachfühlen. Ich höre schwerer, wie also die Personengruppe, die ich betreue, eigentlich beeinträchtigt ist und wie kann ich damit umgehen. Also die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. Ne? Die Automobilindustrie macht das schon seit jeher in der Logistik, wo sie mit Datenbrillen sehr, sehr viel Tätigkeiten, die man früher händisch erledigen musste, über virtuelle Abbildungen visualisieren kann und die mir letztendlich auch durchaus körperlich Erleichterung dann eben verschaffen. Also körperliche Arbeit kann durchaus erleichtert werden. Bestimmte Tätigkeiten fallen weg, wo man allerdings schauen muss, wo bleiben die Leute, die die bisher durchgeführt haben.
Ja, aber das ist jetzt ja nicht die Frage in der Ausbildung, sondern in all dem, was hinten dran kommt. Wobei im Moment habe ich das Gefühl, Leute, es werden ja nicht nur Fachkräfte gesucht, es werden ja einfach Menschen, es wird Personal gesucht. Also im Moment habe ich den Eindruck, jeder wird was finden, worauf er auch Bock hat und wofür er sich gut genug bezahlt fühlt aktuell. Aber bleiben wir mal in der Ausbildung. Sie haben jetzt tolle Beispiele gebracht. Würden Sie sagen, die Digitalisierung ist eigentlich Segen für den Ausbildungsmarkt in Deutschland oder ist da auch ein bisschen Fluch dabei?
Das sind zwei Seiten einer Medaille, muss man ganz klar sagen. Die fällt ja nicht vom Himmel. Und es ist auch keine, ich sag's mal, Mickey-Maus-Technologie, die ich mal gerade so mitnehme. Ich weiß, vor Jahren hieß es immer Fingertip-Knowledge, ne? Also am Rechner und dann wird mir ausgeliefert. Und ich sag mal, jeder von uns ist wahrscheinlich mal zur Schule gegangen und viele haben möglicherweise auch mal irgendwo was abgeschrieben, also hausaufgabentechnisch. Und wenn ich dann aber in der Unterrichtsstunde saß und hatte dann das Glück oder Pech, dran zu kommen, dann war die Erkenntnis da, ich habe eigentlich gar nichts kapiert. Also das digitale Ausliefern von Content, um das so zu sagen, das ist eine große, große Erleichterung. Wir haben es eingangs gesagt, man kann viel visualisieren, man kann anders kommunizieren, sich auch austauschen in Teams. Aber ich muss eine gewisse, wir packen das unter das Ticket Medienbildung, Medienkompetenz, IT-Kompetenz auch haben. Ich muss unterscheiden können, ist diese Information für meinen Arbeitsprozess in der Fertigung, im Dienstleistungskontext, im Austausch mit Kunden, kann ich die nutzen? Hilft mir die? Oder ist es eher etwas, was zwar relativ flott daherkommt, aber letztendlich meinen Arbeitsprozess doch nicht unterstützt? Also da muss man schauen und in der Ausbildung nur Videofilme sehen, YouTube, ne? Ein Medium Number One bisher. Da gibt es auch schon wieder Änderungen, dass nicht nur alles über Erklärvideos abhandelbar ist, sondern das kann nur ein Einstieg sein. Wie gehe ich damit um? Also ein Gärtner, der ganz toll ein Erklärvideo dreht, sich aber dabei unter einen Apfelbaum stellt, im Schatten steht und die Blätter rauschen, der wird sich wundern, dass die Auszubildenden überhaupt kein Interesse an diesem Video haben, weil überhaupt nicht zu erkennen und zu hören ist. Ist alles schon passiert. Also letztendlich brauche ich eine Medienbildung und an der hapert es schon in vielen Teilen. Auch eine Mediengrundbildung. Wann nutze ich welches Format zu welchem Zweck?
Wie suche ich richtig? Genau. Oder, um mal auf Ihr Beispiel zurückzukommen, wie erkläre ich denn einem ChatGPT, dass er das so schreibt, dass mir auch jeder glaubt, dass ich das geschrieben hätte? Das sind ja alles Möglichkeiten und Richtungen, die wir kommen. Aber Sie hatten ja schon gesagt, Digitalisierung gibt tolle Möglichkeiten. Jetzt kennen wir das ja aus der Schule. Also wir wissen ja, dass da so sehr viel mehr möglich wäre. Und dann gibt's ja den Lehrplan. Mhm. Wie ist denn das mit den Ausbildungsplätzen in Deutschland? Also ist man da schneller, digitale Technologien zu implementieren? Oder steht man da auch so ein bisschen wie der Ochs vorm Tor, wie ich sag mal im Schulalter?
Nein, also da muss man sagen, wir sind ja als BIP, die, ich nenne es mal so, die Berufemacher oder Berufemacherin, nicht alleine, immer im Verbund nachfrageorientiert mit der Nachfrage aus der Wirtschaft, mit den Sozialpartnern. Also Berufe werden von uns kontinuierlich modernisiert. Kann man auch auf unserer Webseite sehen, was da jedes Jahr läuft. Also jedes Jahr werden mit Sicherheit zwischen 6, 8 bis zu 10 Berufe und die Inhalte der Berufe, die Ausbildungsordnungen, so heißt die, sind ja ein bundesweiter Standard, die werden modernisiert und angepasst an die technologische Entwicklung, aber auch gesellschaftliche Entwicklung. Sie sind technikoffen, die Ausbildungsordnungen. Also jeder Betrieb kann sie mit seiner Infrastruktur dann umsetzen. Sie sind ein Mindeststandard. Jeder Betrieb, je nachdem, wie qualifiziert dieser Betrieb ausbilden kann, kann auch mehr machen. Aber dieser Mindeststandard reicht aus, um die Prüfung dann letztendlich zu bestehen. Und wir haben quer durch alle Berufe das Thema Digitalisierung aufgenommen. Wir haben in den letzten Jahren, das ist ein recht kryptischer Begriff eigentlich, der ist so ein bisschen geschuldet dem dualen System Duktus, sogenannte Standard-Berufsbildpositionen erarbeitet. Das heißt, die sind in jedem Beruf auszubilden, also Standard. Ne? Und das sind insgesamt 4 Stück. Einer dieser Standard-Berufsbildpositionen heißt digitalisierte Arbeitswelt. Das ist also ein kleines Curriculum, das mir zeigt als Ausbildungsbetrieb, was ich meinen Auszubildenden, meinen Fachkräften zu vermitteln habe, um mit dem digitalen Wandel klarkommen zu können. Die anderen 3 sind zum Beispiel Umweltschutz, Nachhaltigkeit, also nicht nur die digitale Transformation, sondern auch die ökologische Transformation der Wirtschaft. Das ist ein Riesenthema. Eine dritte ist Sicherheit, Gesundheit bei der Arbeit, Stichwort Pandemie. Kommt sowas auf uns nochmal zu? Wie achte ich darauf? Kann ich präventiv mich auch darauf ausrichten? Und dann gibt es noch eine Standard-Berufsbildposition, da geht es um so Organisation des Ausbildungsbetriebes, Rechte und Pflichten, Tarifrecht, sollte ich eben wissen. Aber diese Standard-Berufsbildposition digitalisierte Arbeitswelt ist verpflichtend für alle Ausbildungsbetriebe, die in einem neuen Beruf ausbilden, und in sogenannten Altberufen, die noch nicht modernisiert sind, wird es von uns empfohlen. Das ist die eine Seite. Also da gehen wir rein, weil das ein Querschnittsthema ist. Die andere Seite ist, dass wir jetzt zum 1. August diesen Jahres einen völlig neuen Beruf erarbeitet haben. Der nennt sich Gestalter, Gestalterin für immersive Medien. Da sind wir wieder am Anfang unseres Gesprächs. Das geht also wirklich darum, wie kann ich überhaupt diese virtuellen Welten gestalten? Da gibt es einen großen Markt, der sich inzwischen entwickelt. Wir haben diesen alten Beruf Mediengestalterin Digital Print. Da hatten wir versucht, da eine Weiterbildung dran zu hängen für das Thema immersive Medien, also Brillentechnologie. Und je mehr wir uns mit dem Thema beschäftigt hatten, umso mehr hatten wir erkannt, das ist mehr als nur in Anführungsstrichen eine Weiterbildung. Jetzt ist es ein eigenständiger 3-jähriger Ausbildungsberuf geworden, der jetzt ab 1. August diesen Jahres ausgebildet werden kann. Wir sind ganz gespannt, wie er sich etabliert, aber das zeigt, dass wir also vom Berufsbildungssystem, da wird ja oft so ein bisschen gesagt, wie entwickelt sich das? Also wir schauen schon, dass wir sowas mit aufnehmen und bei Bedarf so einen Beruf dann auch implementieren, entwickeln und implementieren. Also ein Beruf oder neuer Beruf fällt ja nicht vom Himmel. Ne? Also wir müssen nachweisen, und das machen wir zusammen mit der Wirtschaft, mit den Betrieben, mit den Sozialpartnern, dass für so einen Beruf Bedarf existiert, und zwar Bedarf nach einer qualifizierten Tätigkeit, dass dieser Beruf auch ausgebildet werden kann und vor allen Dingen, dass nach der Ausbildung dafür qualifizierte Arbeitsplätze zur Verfügung stehen, also eine qualifizierte Beschäftigung möglich ist. Das erheben wir vorher, indem wir Betriebe interviewen, die in der Branche aktiv sind. Und dann gehen wir rein mit Sachverständigen aus der Wirtschaft, von den Sozialpartnern, mit Bund-Länder-Vertretern und entwickeln diese Ausbildungsordnung, die in diesem Fall für 3 Jahre ausgelegt ist. Also das ist etwas, wo wir sagen, das ist eine nachfrageorientierte Entwicklung, wo sich das Berufsbildungssystem kontinuierlich der wirtschaftlichen, der technologischen, aber auch der gesellschaftlichen Entwicklung anpasst.
Also, die Ausbildungsberufe in Deutschland sind auf einem guten Weg in die Digitalisierung. Stück und Stück wird nachdigitalisiert, neue Berufe entstehen. Wie lange die noch ausgebildet werden müssen oder ob da dann sowas wie ChatGPT kommt und einfach virtuelle Welten aus einem Buch für uns generiert, das müssen wir alle gemeinsam abwarten. Gesprochen habe ich mit Michael Hertel. Er ist Arbeitsbereichsleiter Lehren und Lernen und Berufspersonal beim BIP. Herr Hertel, vielen Dank für diese Insights und schön, dass Sie dabei waren.
Ja, KI ist natürlich ein ganz wesentliches Thema, wenn man über dieses ganze Thema Digitalisierung des Arbeitsmarktes, der Arbeitswelt spricht. Wir haben das Thema noch ein bisschen aus einer anderen Warte beleuchtet, und zwar mit meiner nächsten Interviewpartnerin Vanessa Barth von der IG Metall, die das Thema schon ganz lange beschäftigt im Rahmen ihrer Tätigkeit für die IG Metall. Und mit ihr habe ich über Chancen und Risiken von KI für den Arbeitsmarkt geredet.
Im Gespräch.
Ja, es ist ja hier in der Folge schon mehrmals angeklungen. Eine sehr aktuelle Debatte, wenn es um die Digitalisierung der Arbeitswelt geht, ist die Frage, wie wird sich der Arbeitsmarkt oder unser Arbeiten durch künstliche Intelligenz verändern? Welche Chancen und Risiken gibt es hier und über welche Herausforderungen müssen wir in diesem Zusammenhang reden? Die IG Metall ist mit über 2 Millionen Mitgliedern die größte Einzelgewerkschaft in Deutschland und vertritt Arbeitnehmerinnen der Branchen Metall, Elektro, Stahl, Textil, Bekleidung, Holz, Kunststoff und Informations- und Kommunikationstechnologien. Und als Gewerkschaft beschäftigt sich die IG Metall schon seit einiger Zeit mit der Frage, was die Entwicklung und Evolution von KI eigentlich für die ArbeitnehmerInnen bedeutet. Und darüber möchte ich jetzt sprechen mit Vanessa Barth. Sie ist Bereichsleiterin Zielgruppen und Gleichstellung im Vorstand der IG Metall. Hallo Frau Barth.
Hallo Frau Krug. Guten Tag.
Ja, KI, warum ist das für Sie als Branche, für Sie als Gewerkschaft überhaupt ein Thema? Ja, also wenn Sie mal so ein bisschen das Thema aufmachen, so aus Ihrer Warte, wie nehmen Sie das wahr und was ist Ihnen dabei wichtig?
Also das Erste ist vielleicht, was man sich vergegenwärtigen muss, KI ist eine Querschnittstechnologie, ne? Und das springt mittlerweile in den Unternehmen, in unserem Organisationsbereich an sehr, sehr vielen Stellen auf. Es ist ein sehr weites Feld, auch was die Auswirkungen, sage ich mal, auf Arbeitnehmerinnen betrifft, ne? Ich versuche es mal an 3 Beispielen zu erklären. Erstes Beispiel, Thema Qualitätskontrolle in der Produktion. Da werden Bauteile heute teilweise noch geröntgt, die am Ende rauskommen, um zu gucken, ob die fehlerfrei sind. Ne? Und da gibt es jetzt KI-Anwendungen, die können anhand der Daten aus dem Herstellungsprozess ungefähr vorhersagen, ob ein Bauteil tatsächlich fehlerhaft ist oder mit einer hohen Wahrscheinlichkeit sozusagen fehlerhaft ist. Und dann werden quasi nur noch diese Teile geröntgt, wo man eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, dass da irgendwas nicht stimmt. Und das spart natürlich die Unternehmen dann sehr viel Geld. Und da sind die Auswirkungen, sage ich jetzt mal, auf Beschäftigte mäßig, ja, oder nicht sehr gravierend. Anderes Beispiel, Büro. Ja, in vielen Unternehmen werden gerade so alle Routinetätigkeiten in den Verwaltungen auf den Prüfstand gestellt und es wird geguckt, ob das mit KI automatisiert werden kann, ob es optimiert werden kann. Also ich sage jetzt mal von der Bearbeitung vom E-Mail-Eingang, ne, Ablage von Dateien oder auch, sage ich mal, anspruchsvoller Kalkulation von Lieferterminen oder sogar bis hin zu, dass Compliance-Prüfungen teilautomatisiert werden, ne. Diese Prozesse, wenn man die automatisiert und mit KI quasi versieht, dann kann das Erleichterungen mit sich bringen, aber es kann auch Risiken mit sich bringen, ne? Also Erleichterungen können sein, dass man lästige Tätigkeiten los wird. Wer kümmert sich schon gerne um Posteingang, ja? Ein Risiko kann natürlich sein, sage ich mal, genau das auch damit zusammenhängt, dass wenn alle einfacheren Tätigkeiten wegfallen, dass man dann einen Arbeitsalltag hat, der ist nur noch mit hochanstrengenden Tätigkeiten voll und dann kann es eben zu so einer Leistungssteigerung kommen, könnte es kommen. Oder ein anderes Risiko ist ja auch, KI ist ja nicht wirklich intelligent. Das heißt, KI guckt nicht rechts und links, ne? Und da gibt es dann schon Risiken, dass einem Fehler durchrutschen oder dass, wenn sich Dinge verändern, dass man das nicht mitbekommt. Also so ein weites Feld. Ein drittes Beispiel, also das waren jetzt alles Beispiele, sage ich mal, aus Unternehmen, wo man ein geregeltes Arbeitsverhältnis hat, ne? Ja. Wo es vielleicht Mitbestimmungsstrukturen gibt. Drittes Beispiel, Crowdworking-Plattformen. Da ist es so, dass viele gerade massive Umsatzeinbrüche erleben durch so Chatbots wie ChatGPT. Oder auch, sage ich mal, die Entwicklungssprünge bei Bildgeneratoren, ne? Also Plattformen, auf denen Texte geschrieben werden oder wo sozusagen Layouts gemacht werden, ne? Und die Leute dort haben keinen Schutz, das heißt Auftrag weg, Einnahmequelle weg. Und für viele ist es dann existenziell so eine Entwicklung. Die müssen eigentlich ihre Geschäftsmodelle neu erfinden, ja. Und letztes Beispiel, also damit Sie auch mal so die ganze Bandbreite sehen, YouTube gibt es ja schon lange, da gibt es schon sehr lange einen großen Automatisierungsgrad. Also wenn da jemand ein Video hochlädt, ein Creator, dann wird das in der Regel durch Algorithmen sozusagen gecheckt, ob das compliant ist mit allen Richtlinien und so weiter. Das heißt, dass im Grunde eigentlich ein Algorithmus darüber entscheidet, zum Beispiel, ob ein Video durch Werbeanzeigen monetarisiert werden kann, also ob der Creator damit Einkünfte erzielen kann. Und ich sage jetzt mal, diese Systeme machen super viele Fehler und die Masse der Creators, die hat überhaupt keine Chance, dass so eine Entscheidung überprüft wird oder vielleicht auch rückgängig gemacht wird. Und da gibt es schon ganz lange KI und die funktioniert total schlecht. Also es gibt eben eine große Bandbreite, sage ich mal, von Chancen und Risiken.
Nun machen sich ja viele Menschen Sorgen, dass sie über kurz oder lang durch eine KI ersetzt werden, dass sie ihren Job los sind oder sich ihr Job total verändert sozusagen dadurch, ganze Berufsfelder verschwinden. Wie gehen Sie denn als Gewerkschaft mit solchen Sorgen um und wie antworten Sie da vielleicht auch drauf?
Ich finde halt mal durch aktive Gestaltung. Ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, dass man es nicht in erster Linie mit Technik zu tun hat, sondern mit der Gestaltung und dem Einsatz von Technik. Also darüber entscheiden halt Menschen, die entscheiden darüber, aus wirtschaftlichen Gründen, aus arbeitsorganisatorischen, manchmal aus privaten, aus ethischen, aus politischen Gründen. Ne? Also das heißt, da können wir ja gestalten und dafür treten wir halt ein, dass man den Einsatz aktiv gestaltet und dass man das nicht allein den Herstellern oder den Anwendern überlassen kann, weil die natürlich, sage ich mal, andere Prioritäten haben. Ne? Also Geld verdienen, Prozesse vereinfachen, Kosten einsparen. Und das ist auch in Ordnung, aber gerade bei KI brauchen wir echt ein gutes Gleichgewicht, ein Gegengewicht auch ein bisschen, ne, durch Gesetze, durch starke, kompetente Betriebsräte. Mhm. Daher wäre sozusagen meine erste Empfehlung, also viele Berufsfelder werden sich mit Sicherheit stark verändern. Es wird einen höheren Automatisierungsgrad geben und ich sage jetzt mal, die erste Empfehlung ist, schauen Sie, ob Sie einen Betriebsrat haben im Unternehmen. Wenn Sie keinen haben, dann wählen Sie einen. Mhm. Weil das ist natürlich schon ein Schutzmechanismus, ne, weil man da auch nicht so schnell seinen Job verliert, weil es halt eben viele, sage ich mal, Schutzmechanismen gibt und es halt auch Menschen gibt, die sich aktiv drum kümmern, dass solche Prozesse sozial gestaltet und umgesetzt werden. Also ich kann Ihnen da mal zwei Beispiele sagen, wo es eigentlich super gelaufen ist. Ne? In einem Betrieb bei uns im Organisationsbereich, da wurde zum Beispiel so eine KI-gestützte Software eingeführt, die sollte quasi so einen Bewerbungsprozess für ein Karriereprogramm organisieren, also sozusagen eine Auswahl dann machen. Und da hat der Betriebsrat dann gesagt, okay, das wollen wir jetzt nicht einfach einführen lassen, sondern wir wollen es genau angucken. Und da haben die dann auch mit unserer Unterstützung eine externe Expertin beauftragt, die hat diese Software auf Herz und Nieren geprüft, damit die halt niemand diskriminiert. Und durch die Mitbestimmung wurde halt auch klar, also anders lassen wir gar nicht zu, dass das eingeführt wird. Also sozusagen, bevor es ausgerollt wird, wird es überprüft. Ne? Mhm. Das finde ich ist ein total toller Prozess. Und in einem anderen Betrieb auch, ein Unternehmen bei uns, da hat der Betriebsrat gesagt, jeder Software-Roboter, also das, was ich vorhin erzählt habe mit den Büros, ne, bevor der losgelassen wird, muss es quasi so einen, sage ich mal, Bewusstwerdungsprozess geben. Das heißt, wir verlangen von der Abteilung, die einen Prozess automatisiert, dass die mal sagt, wie wird sich das ungefähr auswirken? Wie viel Arbeitsvolumen wird dadurch eingespart? Ne? Mhm. Wird die Tätigkeit dann nachher höherwertig sein? Wird sie einfacher sein? Ja? Und so gestaltet man das, indem man halt einfach sich auch überlegt, okay, welches Ziel verfolgen wir eigentlich mit der Anwendung? Sozusagen wird das Ziel tatsächlich auch erreicht damit, ja? Mhm. Und wie stellen wir sicher, dass das sozusagen dann nicht zu große Risiken entstehen durch die Leute dadurch? Mhm. Das heißt, wir brauchen Leute, die sich da konkret in den Unternehmen drum kümmern. Das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor.
Also Mitbestimmung haben Sie genannt oder vielleicht erstmal sozusagen einen Austausch zwischen ArbeitgeberInnen, ArbeitnehmerInnen über das Thema, wenn sowas eingeführt werden soll, Mitbestimmung und dann eben so ein Prüfprozess, nenne ich es jetzt mal, wie Sie das gerade dargestellt haben, als wichtige Faktoren. Und dann nannten Sie ja vorhin auch sozusagen so als Grundvoraussetzung, dass es natürlich auch eine gesetzliche Grundlage irgendwie geben muss, eine gesetzliche Regulierung sozusagen für den Einsatz von KI. Da läuft ja gerade auch einiges, gerade auf europäischer Ebene. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen hervorheben, was da für Sie so die wichtigsten Aspekte sind, die eine solche Regulierung eben auch abdecken müsste?
Das erste Wichtige ist, dass das natürlich keine umfassende Regulierung von KI ist, sondern da geht es eigentlich um Produkthaftung. Also diese Verordnung, wenn sie kommt, die regelt dann das ins Verkehr bringen von so KI-Anwendungen. Ne? Mhm. Das ist so. Also das heißt, wir brauchen sowieso noch ergänzende Bestimmungen, ne? Wie den Beschäftigtendatenschutz. Ne? Das ist keine ausreichende Regulierung. Das ist mal das eine. Und das zweite ist, um ein Beispiel zu nennen, in dieser Verordnung ist angedacht, dass KI-Anwendungen in bestimmte Risikoklassen sortiert werden und dann, also sozusagen, wenn ein unannehmbares Risiko, solche Anwendungen sollen dann verboten werden, ja, da fallen so viele biometrische Sachen drunter, ja, dann ein Hochrisikoanwendungen und Niedrigrisikoanwendungen. Und jetzt mal ein Beispiel, das ganze Thema Arbeit und Beschäftigung fällt eigentlich in den Hochrisikobereich, also auch nach Definition des Gesetzesentwurfs, ja. Trotzdem soll es aber so sein, dass dann die Hersteller selber, also bei Hochrisikoanwendungen selber überprüfen, ob sie compliant sind mit den Anforderungen. sage ich mal. Ne? Und ich finde, das geht nicht. Also wenn wir sagen, Anwendungen bergen ein hohes Risiko für Menschen, dann sollte das auch durch unabhängige Dritte zertifiziert werden. Weil es ist ja auch so, wenn jetzt ein KI-Hersteller, die haben ja oft gar nicht die Erfahrung, wie das Zeug dann wirklich angewendet ist und wie die Rahmenbedingungen sind der Anwendung. Ne? Also von daher finde ich, da hat das noch ziemliche Webfehler und da müsste aus meiner Sicht nochmal ordentlich nachgebessert werden oder dann auf nationaler Ebene, weil das passt irgendwie nicht zusammen.
Ja, natürlich. Es fängt ja viel früher an, gerade mit diesen Programmen für den Personalbereich, das ja teilweise schon in der Auswahl von Bewerbungen, ne, also da einfach ganz viel aussortiert wird, ne, von so einer KI, was total diskriminierend dann halt auch ist, ne.
Ja, vor allem arbeiten die natürlich alle mit Annahmen aus der Vergangenheit und die Vergangenheit ist ein tendenziell sehr ungerechtes System, ne. Viele Leute haben ja so im Blick vor allem das Thema Frauen, Männer, das ist, trifft auch total zu. Wir haben viel weniger Daten von Frauen aus der Arbeitswelt als über Männer, aber wir haben auch viel weniger Daten von gewerblichen Arbeitnehmerinnen als von Akademikerinnen zum Beispiel. Und wenn wir natürlich Systeme haben, die aus der Vergangenheit lernen, dann schreiben wir das halt ewig fort. Und was mir halt auch echt große Sorge macht, man kann ja am Ende, wenn man sich den Output dann anschaut vom System, kann man dann gucken, okay, wie viele Männer im Vergleich zum Frauen kamen dabei raus, wie viele Arbeiter im Vergleich zu Angestellten, Akademikern. Das heißt, man kann das überprüfen, ob das diskriminiert hat. Beim Thema Migrationshintergrund können wir in Deutschland gar nicht überprüfen, weil wir ja diese Information, ob jemand Migrationshintergrund hat oder nicht, die haben wir ja gar nicht, aus gutem Grund. Die wollen wir auch nicht haben. Aber das heißt auch, wir können das nicht überprüfen. Das ist anders. Viele von diesen Systemen kommen ja aus USA. Da hast du ja, sage ich mal, so diese Kategorie Race, hast du ja personenbezogenen Vorliegen, ne? Ob die Leute African American sind oder wie auch immer diese Kategorien heißen. Das heißt, ich kann dann auch testen. Das kann ich in Deutschland gar nicht. Ne? Und in so einem Prozess brauchen sie dann erstens jemand, der sich mit KI und Gerechtigkeit, Fairness auskennt. Sie brauchen der Know-how hat über strukturelle Diskriminierung, wonach man da gucken. Na, das ist schon aufwendig. Also dieser eine Prozess, den wir da gemacht haben bei dem Unternehmen, das hat einen Monat gedauert. Da haben die Monate gecheckt. Und sowas bekommen sie nur durchgesetzt über gute Mitbestimmungsstrukturen. Weil wenn sie keinen Betrieb haben, wird das einfach gemacht.
Und haben Sie ja selber erwähnt, KI in der Arbeitswelt birgt viele Risiken, aber natürlich auch ein paar Chancen, ein paar positive Aspekte. Stichwort, dass wir eben langweilige oder stupide Tätigkeiten sozusagen davon vielleicht ein bisschen erlöst werden oder eben auch Fähigkeiten, die wir als Menschen so gar nicht haben, eben von der KI ersetzt werden. Also wenn man mal so eine Chancen-Risiken-Abwägung mit einbezieht, wie wäre denn für Sie so ein idealtypischer Prozess, wie ein Arbeitgeber eben verantwortungsvoll so eine neue Technologie einführt? Und wo sehen Sie da vielleicht auch Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen in der Verantwortung, dass sie sich eben ja solchen neuen Technologien und Veränderungen ihres Arbeitsbereichs auch öffnen?
Also wenn ich mal mit den Arbeitnehmerinnen anfange, dann bekomme ich viel mit, dass Leute sich schon Gedanken machen, wie ihre Arbeitsplätze sich weiterentwickeln. Und ich kenne eher Beispiele, wo Beschäftigte auf Vorgesetzte zugehen und sagen, hier, da sehe ich die Möglichkeit oder ich sehe diese Entwicklung, ich würde mich gerne in so eine Richtung auch weiterentwickeln. Und wo dann eher die Vorgesetzten sagen, mach mal halblang, das sehe ich jetzt noch nicht oder das sozusagen abwürgen. Also das ist eher so mein Erleben, dass ich schon viele aktive Arbeitnehmerinnen erlebe und immer wieder mit denen ins Gespräch komme, die sagen, ich werde eigentlich irgendwie so ausgebremst. Ja, das ist das eine. Das zweite ist, dass unsere Erfahrung ist, dass es nicht so richtig ganzheitliche Strategien gibt in den Unternehmen für das Thema Digitalisierung und auch nicht KI, sondern sozusagen halt einfach Bereiche damit anfangen. Also in einzelnen Bereichen wird was damit angefangen. Das ist selten kohärent, ja, und es ist selten systematisch. Und wir haben zum Beispiel ein Tool entwickelt, das heißt Transformationsatlas. Das ist so ein Analyseinstrument. Das ist eigentlich ganz einfach. Da wird halt geguckt, Bereich für Bereich, welche Bestrebungen gibt es da, Sachen zu digitalisieren oder KI-Anwendungen einzuführen und wie bewerten wir diese Anwendungen? Wie ich es vorhin gesagt habe, entsteht dadurch die Chance, dass die Leute höherwertige Tätigkeiten haben? Dann gibt es eher das Risiko, dass die Tätigkeit abgewertet wird. Gibt es das Risiko des Arbeitsplatzverlustes, dass irgendwas komplett wegfällt oder in einen anderen Bereich wandert? Wie gestalten wir das? Ne? Also wir setzen da sehr stark drauf, so auf systematische Analyseinstrumente, dass man halt das einfach sich anguckt und nicht einfach irgendwas macht. Ja? Also ich meine, viele Leute in der Arbeitswelt werden das kennen. Mittlerweile arbeiten wir alle, vor allem in den Verwaltungen, mit so vielen Tools. Das ist extrem unübersichtlich geworden und das sind auch totale Zeitfresser. Also wir haben doch viele Beispiele für eine schlechte Digitalisierung oder schlecht gemachte gemachte Digitalisierung. Ja. Mhm. Darum geht es halt, das einfach wirklich mal systematisch zu machen und auch, dass auch die Interessen der Beschäftigten als gleichrangige Ziele darin definiert werden. Ne? Also dass nicht nur geguckt wird, schneller, billiger, sondern auch besser. Ja, und auch besser für die Leute. Es gibt in den Wirtschaftswissenschaften gibt es ja eine lange, breite Diskussion, wo eigentlich die Produktivitätsfortschritte durch Digitalisierung in den Verwaltungen sind. Die findet man nämlich nirgends. Und ich glaube, das liegt daran, dass man halt mittlerweile 7000 Tools pflegen muss, die mit den eigenen Arbeitsprozessen nicht mehr viel zu tun haben und die auch so schlecht gemacht sind, dass man für jedes Tool ein Handbuch braucht. Weil man es ja auch nicht jeden Tag anfasst. Ne? Mhm. Also Reisekostenabrechnung, Beschaffung. Ne? Also da werden viele Leute Ihnen erzählen, dass das ein echtes Problem ist. Das heißt, einfach aktiv gestalten. Das ist, glaube ich, das Wichtige. Keine Angst. Ich habe mich vor kurzem unterhalten mit einer Übersetzerin, also auch nochmal zum Thema KI. Die hat gesagt, naja, also ihr Job hat sich durch KI halt extrem verändert. Die nutzt aktiv diese Übersetzungstools wie und so, ne? Aber zum Positiven, ne? Weil sie macht erstmal so eine Rohübersetzung durch die KI und widmet sich dann sozusagen, hat jetzt viel mehr Zeit, sich diesen Detailfragen
Feintuning
da irgendwie zu beschäftigen, und sie sagt, sie ist effizienter geworden und sie verdient auch mehr Geld dadurch. Deshalb sage ich, es kommt immer total drauf an. Ja, es gibt nicht per se gut oder per se schlecht, sondern aktive Gestaltung. Ja. Mhm. Es gibt jetzt viele Anwendungen in dem Personalbereich auch, ja, und da sieht man das ganz deutlich. Das ist die Frage, wie wird das umgesetzt? Ja.
Vielleicht zum Schluss mal ein kleiner Blick in die Zukunft, Blick in die Glaskugel. Womit rechnen Sie? Also wie wird sich das Thema jetzt, ich sag mal, oder wo stehen wir bei dem Thema in 10 Jahren? Oder was erhoffen Sie sich vielleicht auch, was dann da ist an Regulierung und an Awareness vielleicht auch auf Seiten Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen? Mit welchen Trends rechnen Sie da und wie gehen Sie auch in der Gewerkschaft sozusagen damit um?
Also ich glaube, dass wir insgesamt in so einem Prozess sind, dass wir den Umgang mit dieser Technologie auch noch lernen müssen. Also was das auch bedeutet. Ich habe mich gestern unterhalten mit Leuten, die so Plattformen betreiben, ne? Und da haben wir schon überlegt, also wenn man so eine Software hat wie ChatGPT, die ja auch jetzt sozusagen eingebaut wird in Suchmaschinen und so weiter, ne, was bedeutet das eigentlich, wenn das ganze Know-how, das Leute ins Netz stellen, ja, und die ganze Arbeit, die ihre Werke ins Netz stellen, wenn die das sozusagen ansaugt, benutzt, dass sie selber sozusagen eine immer bessere Chatbot wird, ja, und aber gar nicht mehr auf die Seiten verlinkt von den Produzentinnen, ne? Ja. Also so, das ist ja ein System, das kann ja eigentlich gar nicht, wie soll das funktionieren, ja? Und wollen wir sowas überhaupt, ne? Oder auch, wie wir persönlich mit den Ergebnissen umgehen. Also wenn man sich mal vorstellt, dass diese Sachen dann in so Office-Software eingebaut werden, ne, dann ist das natürlich schon fatal. Wenn ich dann einen guten Bildgenerator habe, werde ich jetzt nicht mehr bei einer Bilddatenbank, wo Fotografinnen Fotos sozusagen anbieten, da werde ich dann nicht mehr aktiv sein. Und ich finde, das sind so Sachen, da brauchen wir schon viele sehr konkrete Debatten, aber auch viele Metadebatten. Ja. Und ich hoffe natürlich, dass jetzt dieser AI-Act, dass die Unternehmen jetzt mal aufhören, das noch immer weiter zu verwässern, dass wir da jetzt gute Grundlage bekommen, dass wir dann national nochmal gut draufsatteln können. Das wird sehr wichtig werden, ne? Dass wir auch so die ganzen, sage ich mal, unsere Rechte rund um unsere Daten hin gut geschützt bekommen. Ja. Dass auch die Mitbestimmung auf Augenhöhe. Also meine große Hoffnung ist halt auch, dass die Entwicklerinnen von diesen Anwendungen sich ein bisschen beschäftigen mit den möglichen Folgen ihres Tuns. Weil ich habe vorhin mal so gesagt, das Beispiel Software-Personalauswahl, ne? Man kann so Systeme so gestalten, dass mehr Chancengleichheit dabei rauskommt, aber man muss es aktiv tun. Von selber ist es eher so, dass man dann Vorurteile nochmal verstärkt und skaliert auf eine ganz andere Größenordnung. Ne? Ja. Und wenn man mit den Entwicklerinnen von so Anwendungen redet, die wollen ja immer das Beste. Ja, und wenn man da vorher mal früher mal einen Austausch organisieren würde, ja, weil die kennen sich ja oft mit den Untiefen der Arbeitswelt gar nicht aus. Die können sich ja gar nicht vorstellen, was Menschen alles anstellen mit so Systemen. Ja. Und ich glaube, wenn man da früher in einen Austausch kommt, dass man das sozusagen zum Wohle der Menschen und der arbeitenden Menschen gestaltet, dann wären wir alle einen großen Schritt weiter.
Ja, vielen Dank, Frau Barth. Vanessa Barth von der IG Metall mit spannenden Perspektiven aus Sicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen auf das ganze Thema KI in der Arbeitswelt. Ich habe mitgenommen, Austausch ist ein ganz wichtiger Faktor bei der Einführung von KI, also Austausch auf Augenhöhe zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen und dann natürlich Mitbestimmung durch die ArbeitnehmerInnen und insgesamt eben ein verantwortungsvoller Umgang mit KI-Technologien bei der Einführung von KI-Technologien in bestehende Arbeitsverhältnisse, Arbeitsbilder und einfach offene Debatten über das Thema. Ich danke Ihnen für das Gespräch. Danke, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Also KI bietet Chancen, ist aber natürlich auch ein großes Risiko, wenn wir nicht genau aufpassen, wo wir sie wie einsetzen. Da ist Transparenz auf jeden Fall King. Wir müssen vor allem verstehen, was die KI da tut. Und am Ende, naja, ist immer gut, wenn nochmal ein Mensch drüber guckt und vielleicht die finale Entscheidung trifft. Also eigentlich sind wir auch ganz gut aufgestellt, wenn wir gucken, okay, wo geht es hin mit der digitalen Bildung, beziehungsweise wie schnell entwickelt sich das? In der Berufsbildung auf jeden Fall schneller als in der Schule, das haben wir auch schon gelernt. Aber wie ist es in der Arbeitswelt? Also wie ist es in den Unternehmen selber? Was bringt die Digitalisierung da? Ich meine, euch, Sidonie, würde es ohne Digitalisierung ja so gar nicht geben als Büroteam, wenn wir mal ehrlich sind, weil die Digitalisierung ist ja euer Thema, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, klar, wir vertreten Digitalunternehmen, deswegen ohne Digitalisierung gäbe es uns nicht. Ja, ich finde es auch eine ganz spannende Frage, sich zu überlegen, wie viel Digitalisierung sozusagen uns gut tut und wie viel vielleicht dann irgendwann in die falsche Richtung geht. Aber ich glaube, der Schlüssel ist genau das, was du gerade ja auch schon angedeutet hast, was ja auch viele ExpertInnen zu dem Thema immer wieder sagen, dass es eben darum geht, dass sich die KI und die digitalen Technologien nicht verselbstständigen oder wir sie nicht sich verselbstständigen lassen, sondern ja, dass wir sie eben als Tool, als eines von vielen Tools verwenden, die uns Arbeit an bestimmten Stellen vereinfachen können, die vielleicht auch ja gerade so stupide, stumpfe Arbeiten, die ja eigentlich keine von uns machen möchte, abnehmen und vielleicht auch Arbeiten, die wir gar nicht selber erledigen können, ne? Wenn es darum geht, irgendwie durch wahnsinnig Rechenleistung irgendwelche Muster zur Krebserkennung oder was zu erkennen oder so, ne? Also solche Dinge, da macht es, glaube ich, Sinn, nur ja, am Ende muss eben vor dem Bildschirm oder am Regler dann eben doch noch ein Mensch stehen.
Lucia Falkenberg ist Chief People Officer bei euch beim EKO. Die kümmert sich also darum, was denn mit den Menschen passiert in der Arbeitswelt mit der Digitalisierung oder durch die Digitalisierung. Und mit ihr durfte ich darüber sprechen, was das Schönes bringt und wo es aktuell vielleicht auch noch ein bisschen hakt.
EKO-Expertise. Stimmen aus dem Verband.
Lucia Falkenberg ist Chief People Officer beim EKO-Verband und sie hat 2019 schon die Initiative LIT, also Ladies in Tech, gegründet. Darüber habe ich hier im Ohr am Netz mit ihr auch schon gesprochen in einer der vergangenen Folgen. Heute ist sie wieder mit dabei, denn wir reden ja über den digitalen Arbeitsmarkt. Hallo Lucia, schön, dass du da bist.
Hallo lieber Sven, ich freue mich sehr über die Einladung und ja, mit dir an diesem sonnigen Nachmittag parlieren zu dürfen.
Ja, ich wäre auch gerade lieber draußen, aber zum Aufnehmen muss man schon noch reingehen, weil sonst hat man, also in meinem Fall gerade krakelnde Kinder auf dem Zettel. Keine Ahnung, wie laut es bei dir im Garten ist, aber es ist ja drin dann doch schon noch leiser.
Also bei mir wäre es massives Vogelgezwitscher in der Kölner Innenstadt, wo ich natürlich ziemlich stolz drauf bin, aber ich denke auch, lass uns beide ruhig in Ruhe dieses Gespräch miteinander führen und ich freue mich auf deine Fragen.
So, und die erste kommt auch schon gleich, ohne weitere Umschweife. Wie hat sich denn, also machen wir mal so einen ganz großen, groben Fokus, wie hat sich denn der Arbeitsmarkt durch die Digitalisierung in den letzten Jahren entwickelt? Ich meine, es ist ja viel passiert, wir hatten die Pandemie, das war ja ein extremer Treiber für Digitalisierung zum Beispiel.
Exakt, ganz genau das. Und eine Antwort in einem Satz, definitiv freier und flexibler ist die Arbeitswelt geworden. Und du hast gerade Corona schon angesprochen, die hat massiv dazu beigetragen, dass diese Freiheiten mittlerweile gelebte Praxis geworden sind. Das heißt, wir arbeiten deutlich mehr mobil und die Anforderungen an hybride Führung sind erheblich gestiegen. Gleichzeitig haben sich auch Werte verschoben. Das heißt, dass das Privatleben und die Vereinbarkeit von Job und Family deutlich wichtiger geworden sind, als das vor der Pandemie zu beobachten war. Dazu kommen Trends, die ihr vielleicht auch draußen schon mal gehört habt. Das in Amerika war die Rede von Great Resignation, von Quiet Quitting, dass es eine ganze Reihe von Leuten gab, die für sich auch nach der Pandemie festgestellt haben, so wie ich vorher gearbeitet habe, möchte ich eigentlich nicht weitermachen. Und es gibt so ein paar Prioritäten, die sich für mich verschoben haben. Und das soll sich auch in meinem Berufsleben eben niederschlagen. Konsequenz daraus, Fachkräftemangel überall. Also du kannst, glaube ich, kaum ein Magazin aufschlagen, du kannst kaum irgendwelche Nachrichten, die sich im weitesten Sinne mit digitaler Arbeit beschäftigen, anhören, ohne dass da irgendwo das Thema, wir haben keine Fachkräfte und wir suchen, zur Sprache kommt. Und das führt auch dazu, dass diese sehr selbstbewusste nächste Generation an Kolleginnen und Kollegen ihren Status auf diesem Bewerbermarkt jetzt auch für sich zu nutzen weiß.
Also es hat sich verändert zu einem Arbeitnehmermarkt, das kann man ganz klar sagen. Und mittlerweile reden wir ja eigentlich nicht mehr von Fachkräftemangel, sondern einfach von Personalmangel. Also es fehlt ja auch an Nicht-Fachkräften, an nicht gut ausgebildeten Leuten überall. Man hat das Gefühl, wir sind viel weniger Menschen und viel mehr Jobs. Das macht es für die Arbeitgeber natürlich schwierig. Was wäre denn so dein Tipp jetzt für die Unternehmerseite? Wie kriegt man denn diese jungen, selbstbewussten Leute, die wissen, was sie wollen und sagen wir mal so 70-Stunden-Wochen und nur noch Karriere machen, ist es eben nicht mehr?
Also grundsätzlich empfehle ich immer zuerst mal den Blick in den Spiegel jedem einzelnen Arbeitgeber. Und als nächstes sich eben auch in seine Zielgruppe hineinzuversetzen. Also sich genau zu fragen, was möchte diese Zielgruppe? Was möchten diese selbstbewussten neuen Kolleginnen, neuen Kollegen, die ich mir für die weitere Entwicklung meines Unternehmens wünsche? Und auch dann die Frage, wo sind die denn? Sind die jetzt auf den digitalen Stellenportalen? Kleine Antwort vorweggenommen, definitiv, aber halt eben unter Umständen auch verstärkt in den sozialen Medien zu finden. Dann sich tatsächlich, es gibt eine ganze Reihe von Studien mit der Frage beschäftigen, was muss ich bieten als Arbeitgeber, um eben so spannend zu sein, dass sich Bewerber, Bewerberinnen für mich entscheiden und vielleicht nicht für den großen Konzern in Innenstadtlage. Gibt so ein paar Schlagworte dazu. Wir hatten es gerade schon angesprochen, das Thema Work-Life-Balance ist wichtiger geworden. Entwicklungsmöglichkeiten nehmen einen immer höheren Stellenwert ein. Und dieser Teamgedanke ist für ganz, ganz viele Leute auch mittlerweile entscheidend. Natürlich nach wie vor bei angemessener Bezahlung. Das ist so ein Punkt, der gerne mal hinten rüberfällt. Aber wer natürlich schlechtere Löhne und schlechtere Gehälter bezahlt, als sein Umfeld das tut, der wird es noch viel schwieriger haben, die geeigneten Fachkräfte zu finden, als es in der Vergangenheit der Fall war.
Und auch da tut sich ja gerade eine Menge. Ne? Die Gehälter und Löhne gehen ja in allen Branchen gerade nach oben. Natürlich, wir haben eine hohe Inflation, wir haben eine extrem hohe Teuerungsraten. Von teuren Energien will ich gar nicht weiter reden. Also es wird alles teurer, darum braucht man mehr Geld, um einfach den Lebensstandard zu halten. Siehst du da auch ein Problem, jetzt für die Unternehmerseite auf Unternehmen zukommen, dass sie sich vielleicht gute Leute eines Tages gar nicht mehr leisten können und ich sag's mal jetzt ganz grob auf technische Hilfsmittel zurückgreifen müssen?
So konkret im Augenblick eigentlich noch nicht. Also wenn du damit ansprichst, dass die Arbeitswelt natürlich immer stärker auch automatisiert wird, da glaube ich, sind wir beide uns einig. Mhm. Aber ich denke, dass wenn du realistische Gehälter bezahlst und auch da gibt es genug Gehaltsstudien zu und auch da hast du letztendlich immer die Möglichkeit, dich an dem zu orientieren, was halt dein Branchendurchschnitt vorgibt. Und ich glaube, gerade so die IT-Industrie ist nicht so ganz schlecht aufgestellt. Und ja, wir hatten es gesagt, es ist wichtig, dass der Kühlschrank am Ende des Monats voll ist, aber es ist nicht der einzige Aspekt. Hm. Im Unterschied zu der Elterngeneration sind jetzt die neuen Generationen, Generation Z oder danach fängt es wieder mit Alpha an, wie ich das jetzt gelernt habe.
Ich dachte, da käme jetzt
Nee. Die Umlautgeneration. Also, wir haben lange zusammengesessen und viel diskutiert und dann hat man gesagt, nee, wir fangen jetzt wieder mit Alpha an. Die schauen halt eben auch sehr, sehr stark nach diesen Purpose-Aspekten. Sprich, Arbeit ist mehr als reiner Broterwerb.
Sinnhaftigkeit, ne?
Ganz genau, Sinnhaftigkeit. Und jetzt, gut, ist natürlich nicht jeder Mittelständler in Pusemuckel gleichzeitig ein NGO. Aber Arbeitgeber, die eben genau diesem Hinweis folgen, nämlich sehr genau darauf zu schauen, was macht uns aus und was macht uns besonders, haben auch die Möglichkeit bei sich, Aspekte zu finden, die sie eben halt eben als Arbeitgeber auch so in Szene setzen, dass sie auch für Kandidaten interessant sind, denen beispielsweise Diversity sehr, sehr wichtig ist. Du hattest Grit vorhin angesprochen.
Ja, genau.
Wir tun in der Initiative Ladies in Tech auch eine ganze Menge dafür, Arbeitgeber sichtbar zu machen und auch denen so ein bisschen Hilfestellung zu leisten, ihre weiblichen Kolleginnen nach vorne in die erste Reihe zu ziehen, weil sich ganz klar gezeigt hat, dass Unternehmen, die nach außen ihre Frauen zeigen und ihre Vielfalt zeigen und ihre Diversität zeigen, dass die es leichter haben, eben Kolleginnen und Kollegen anzusprechen, denen diese Aspekte wichtig sind.
Endlich mal ein richtig gutes Mittel zum Zweck an dieser Stelle. Jetzt haben wir ganz viel schon Tipps für die Unternehmerinnen und Unternehmer gehabt und gerade eben hast du auch gesagt, ja, die nächsten Generationen, Generation Alpha. Gehen wir doch mal zu den Eltern unter unseren Hörerinnen und Hörern und vielleicht auch gleich zu deren Kindern. Was wären denn deine konkreten Tipps bei der nächsten Generation, wenn die so die ersten Karriereschritte und machen und Entscheidungen treffen. Was würdest du denen raten auf dem derzeitigen Arbeitsmarkt, Arbeitnehmermarkt, wollte ich eigentlich sagen?
Ach Sven, ich bin hoch betroffen. Meine Tochter hat letztes Jahr Abi gemacht. Wir sind mittendrin im berüchtigten Gap hier. Und als Personalerin werde ich tatsächlich von einigen Eltern gefragt, Mensch, wie findest du denn das, wenn die ja jetzt irgendwie sich gar nicht entscheiden können? Und
hey Mann, die sind 18, ich konnte mich mit 18 auch nicht entscheiden.
Die sind 18 und die haben jahrelang Corona hinter sich gebracht. Und ich versuche halt eben auch immer so ein bisschen eine Lanze für diese nächste und junge Generation zu brechen und denen auch einzuräumen, die sollen sich genau überlegen, was sie eigentlich möchten und was beruflicher Erfolg für sie ganz konkret heißen könnte. Das ist nämlich unter Umständen gar nicht mehr nur das Eckbüro und der dicke Firmenwagen, sondern das könnten ganz, ganz andere Aspekte sein, wie beispielsweise die Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Und ansonsten mein Tipp an alle, über den Tellerrand schauen, reisen, Praktika machen und mit als Wichtigstes eigentlich, ihr liebe gegenwärtige Generation, ihr werdet schon allein aufgrund des demografischen Wandels sehr, sehr lange arbeiten und ihr werdet vermutlich in unterschiedlichen Jobs arbeiten und ihr werdet euch daran gewöhnen müssen, dass lebenslanges Lernen selbstverständlich für euch wird.
Und ich meine, dafür ist es auf jeden Fall aber trotzdem eine gute Zeit und ein guter Arbeitsmarkt. Ich kann mich erinnern, irgendwie viele meiner damaligen Mitabiturienten sind dann direkt in so eine Bankerlehre gegangen und die sinkt da bis heute, bis sie jetzt langsam wegreduziert werden. Es war ja früher noch normal. Man macht eine Ausbildung und bleibt dafür immer. Heute gibt es total gute Möglichkeiten, von A nach B mal in C reinzuschnuppern, umzuschulen und einfach auch als Quereinsteiger überall reinzukommen. Das heißt, bunt ist die Zukunft und granatenstark, um mal einen meiner Lieblings-Teenie-Filme Bill und Ted zu zitieren. Das ist doch eigentlich für die Kids eine gute Zeit, oder?
Ja, also ich finde auch, dass diese Zeit zumindest eine ganze Menge Möglichkeiten bietet und auch da wieder sehr viel mehr Freiheit und sehr viel mehr Flexibilität gegeben ist, als das bei uns der Fall ist. Ich habe aber auch schon gehört, dass genau diese Freiheit viele eben dann doch überfordert. Du hast eine derartige Vielzahl an Ausbildungsmöglichkeiten, an Studiengängen, da den Überblick zu bewahren und wirklich zu schauen, was ist für mich das Richtige. Das fordert schon einige Vertreter und Vertreterinnen dieser Generation. Aber ich habe es gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, als du gesagt hast, Mensch, die sind 18 und ich sehe es ganz genauso. Die werden lange arbeiten und deswegen gebt ihnen doch ruhig ein bisschen Zeit.
Du bist obendrein, ja, neben deiner Aktivität in der LIT-Initiative auch noch Leiterin der Eco-Kompetenzgruppe New Work. Darüber haben wir jetzt noch gar nicht, ich sag mal, mit dem Begriff geredet, aber wir haben viele Aspekte von New Work erwähnt, nämlich eigenverantwortlich arbeiten, ortsungebunden arbeiten, mobiles Arbeiten. Was genau macht ihr in der Kompetenzgruppe und wie könnt ihr da andere Mitglieder unterstützen, um nochmal so ein bisschen interne Werbung zu machen hier?
Also im Prinzip sehr viel von dem, was du schon gesagt hast. Wir halten für euch die Augen offen und suchen nach den neuesten Trends und Entwicklungen und versuchen dann möglichst konkrete Handlungsempfehlungen auch in den Raum zu stellen, wie wir das in diesem wunderbaren Podcast miteinander machen. Außerdem ist nach wie vor und auch nach mittlerweile 28 Jahren das Thema Sichtbarkeit für unsere Mitglieder ein ganz, ganz wichtiges. Es geschieht nicht nur auf den immer noch rund 100 Events, die jetzt Gott sei Dank immer mehr auch wieder live stattfinden, sondern beispielsweise auch auf der politischen Bühne bei euch in Berlin, wo wir Rahmenbedingungen gestalten. Beispielsweise, wenn es darum geht, leichter Fachkräfte aus dem Ausland anwerben zu können, was jetzt gerade in der politischen Diskussion ist, aber auch beispielsweise rechtliche Rahmenbedingungen an die Wirklichkeiten des digitalen Arbeitsalltags anzupassen. Stichwort Arbeitszeitschutz. So unterm Strich, ich denke, das, was den besonderen Charme des Ecos ausmacht, ist dieses Vernetzen der relevanten Player dieser Branche und somit auch der New Work Community, der Wissenstransfer und das Ganze im unnachahmlichen Eco-Style, nämlich mit der jeweils nötigen Prise Know-how, aber eben auch ein bisschen Spaß.
Klingt großartig, wenn ihr dazu mehr wissen wollt. Sowohl zur Initiative LIT, also Ladies in Tech, als auch zur Kompetenzgruppe New Work. Wir packen da noch Links in die Shownotes. Vielen, vielen Dank an Lucia Falkenberg, Chief People Officer beim Eco-Verband. Mit ihr habe ich gerade gesprochen über den Arbeitsmarkt, den digitalen Arbeitsmarkt der Gegenwart und auch, was da noch so auf uns zukommen wird. Lucia, bis zum nächsten Mal. War mir eine Wonne.
Ich freue mich. Danke, Sven.
Tschüss.
Tschüss.
Ja, ich denke, wir haben heute ganz, ganz viele Perspektiven auf das Thema gehört, Rolle von KI und überhaupt Digitalisierung in der Arbeitswelt, für die Arbeitswelt, die Auswirkungen, die das hat auf den Arbeitsmarkt tatsächlich. Ich glaube, so als kleines Fazit kann man auf jeden Fall sagen, KI kann helfen, kann uns helfen beim Thema Fachkräftemangel. Digitale Technologien können uns helfen, Arbeiten, die wir aktuell noch nicht erledigen können, besser zu erledigen, Dinge, die vielleicht langweilig sind, uns abzunehmen. Nur am Ende, ja, muss der Mensch halt entscheiden, ne, wie er diese Tools einsetzen möchte.
Genau, nicht blind vertrauen auf die Technik, sondern auch mal gucken irgendwie, warum kommt denn zum Beispiel eine KI zu der Entscheidung, die sie gerade getroffen hat, und am Ende vielleicht nochmal ein Auge drauf haben. Und ganz wichtig, das geht raus an euch, die also selber Personalverantwortung haben. Wenn euch Technologie dabei hilft, euren Mitarbeitenden irgendwie stupide Tätigkeiten abzunehmen, dann ballert sie in der frei gewordenen Zeit nicht nur mit so High-Level-Entscheider-Tätigkeiten voll, sonst haben die bald einen Burnout. Gebt ihnen auch mal Zeit, einen Kaffee zu trinken und die Zeit kreativ zu nutzen, weil dann macht der ganze Spaß wieder Sinn. Also es birgt Gefahren, aber ich würde sagen, wir bleiben einfach natürlich an dem Thema dran, Sidonie, und insofern braucht ihr eigentlich nur zuhören, dann wisst ihr alles Wichtige.
Genau, wir bleiben dran und wir bleiben positiv. Und in der nächsten Folge...
Ja, Urlaub, endlich Urlaub.
Kleines Kontrastprogramm, heute haben wir über Arbeit gesprochen. In der nächsten Folge geht es um Urlaub und darüber, wie uns die Digitalisierung dabei hilft, grüner zu reisen.
Wo reist du hin im Sommer, Sidonie?
Na, Sizilien. Wieder,
nach Sizilien, sehr gut. Ich habe mir wieder mal Schweden vorgenommen und freue mich schon sehr und fange jetzt schon an, digitale Tools zu studieren, um da möglichst grün hinzukommen und grün vor Ort zu sein. Könnt ihr auch machen, müsst ihr nicht, könnt auch einfach warten bis zur nächsten Ausgabe. Bis dahin, lasst es euch gut gehen, bleibt gesund und tschüss.
Tschüss.
Das Ohr am Netz, der Podcast des ECO, Verband der Internetwirtschaft.